Ja, ich freue mich, euch alle zu sehen. Hier die kleine Herde, dort die große Herde. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Du weißt, dass es im Tierreich ein sehr interessantes Phänomen gibt. Das nennt sich Metamorphose. Da verwandelt sich, und das heißt Metamorphose, da verwandelt sich ein Tier im Lauf seiner Entwicklung und wird ganz anders, als es am Anfang war. Bekannte Beispiele ist die Kaulquappe, die startet mit Kiemen im Wasser und später verwandelt sie sich zu einem Frosch mit Lungen. Oder da ist der Schmetterling, der war früher eine Raupe und krabbelte so vor sich hin und später eigentlich ein ganz anderes Tier, es kann fliegen, der Schmetterling. Es gibt aber noch andere beeindruckende Metamorphosen und eine ganz beeindruckende ist der sogenannte Hühneradler. Vielen nicht bekannt, das ist der Hühneradler. Bei diesem Tier verläuft evolutionär gesehen die Entwicklung von einem unbeholfenen Adler hin zur Königin des Bodens, dem Huhn. Ja, und dieses Tier, was wir hier sehen, ist gerade so mittendrin in der Entwicklung zum Huhn. Ich möchte dir, um diese ganze Metamorphose noch etwas plastischer zu machen, einen Bericht schildern, wie nämlich ein Bauer ein Adlerei fand und es mitnahm. Irgendwo im Wald lag das rum, er erkannte es als ein Adlerei und es war völlig unbeschädigt, sodass er sich dachte, Mensch, ich nehme es mit und ich schmuggle das so meinen Hühnern unter. Und mal sehen, vielleicht brüten die das aus, wenn sie das nicht als ein falsches Ei erkennen. Und tatsächlich, die Hühner nahmen es an als eines der ihren und brüteten es aus und irgendwann schlüpfte ein kleiner Adler. So wuchs der Adler auf mit diesen ganzen Hühnern. Er pickte fröhlich wie die anderen, er trank sein Wasser aus dem Trog und manchmal, wie das ja so ein richtiges Huhn macht, flatterte es auch so ein bisschen in die Höhe, aber nie so ganz hoch. So war also der Adler dabei, ein Huhn zu werden. Nach etwa 5 Jahren kam ein Zoologe vorbei, sah in diesem Gehege diesen Adler und sagte dem Bauern, du, hör mal, das ist ein Adler. Der Bauer sagte, nein, es war eins, jetzt ist es ein Huhn. Wenn es ein Adler wäre, könnte es fliegen. Es ist ein Huhn geworden. Der Zoologe sagte, nein, glaub mir, es ist ein Adler. Und im Inneren dieses Tieres schlägt auch das Herz eines Adlers. Und darauf beschlossen sie, die Probe zu machen. Sie nahm dieses Tier oder der Zoologe nahm dieses Tier und sagte, wie beschwörend, der du ein Adler bist, der du dem Himmel gehörst. Breite deine Schwingen aus und flieg. Er reckte dabei seine Faust, auf der der Adler war, in die Höhe, aber der Adler hopste einfach wieder runter und pickte weiter. Der Bauer sagte, siehst du doch, es ist ein Huhn geworden. Aber er bat sich eine zweite Chance und sie gingen auf einen hohen Berg, um es noch einmal zu probieren. Und wieder sagte der Zoologe, wie beschwörend, der du ein Adler bist, der du dem Himmel gehörst, breite deine Schwingen aus und flieg. Und er spürte, dass dieser Adler anfing zu zittern, aber er flog nicht los. Und dann ließ er diesen Adler in die Sonne blicken. Und plötzlich breitete er seine Schwingen aus und stieß den Schrei eines Adlers aus und erhob sich in die Lüfte, um nie wieder zurückzukehren. Manchmal, und darum erzähle ich das, manchmal ist es gut, dass wir uns an unseren Ursprung und auch an unsere Bestimmung erinnern lassen. Und das wurde sogar für Jesus selbst wichtig, aber es ist auch für uns wichtig. Und darum soll es heute gehen. Die Predigt hat den Titel Im Herzen ein Adler mit Jesus auf dem Berg der Verwandlung. Ich lese jetzt aus Matthäus 17. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich, und hier steht dieses griechische Wort Metamorphose, dort verwandelte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne, und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Was wir hier lesen und was hier gerade stattfindet, das findet statt, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und Jesus wusste, dass er das letzte Mal dorthin gehen würde, nach Jerusalem. Und das macht diesen Text zu einem Passionstext. Wir lesen hier eine sehr außergewöhnliche Erfahrung, die Jesus macht, und sie scheint so außergewöhnlich zu sein, dass man geneigt ist zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Und es ist sogar so, dass in der evangelischen Kirche oft ein Bogen um diesen Text gemacht wurde, dass er wirklich keine eigene Auslegungstradition begründete, ganz anders zum Beispiel als in der orthodoxen Kirche. Da hat man sogar eines der größten Feste nach dieser Erfahrung benannt, und es heißt Metamorphose. Ja. Nur, wir müssen fragen, was gibt es hier eigentlich zu feiern? Ja? Also die Erfahrung, die Jesus hier auf dem Berg macht, die kann man ja nicht so einfach wiederholen. Sie scheint für ihn irgendwie schön gewesen zu sein, aber ist sie auch für uns von Bedeutung? Und ich möchte mich dieser Frage nähern. Zunächst einmal will ich aber noch fragen, wem begegnet Jesus dort eigentlich? Wen trifft er dort? Das ist mein erster Punkt zu diesem Text. Ich nenne ihn Metamorphose, wenn Gott uns plötzlich anders begegnet. Elia und Mose waren mit die größten Persönlichkeiten, geistlichen Persönlichkeiten, die das Alte Testament kannte. Und sie sind auch sozusagen die Vertreter der beiden wichtigsten geistlichen Strömungen, die es im Judentum gab, nämlich Gesetz und Propheten. Mose, das ahnen wir, repräsentiert das Gesetz und die Gebote. Er war derjenige, der die Israeliten in den Bund mit Gott führte. Und Mose sagte den Israeliten auch, wie sie diesen Bund, wie sie diese Beziehung zu Gott schützen konnten durch diese Treue in den Geboten. Und Elia, er repräsentierte die Propheten, und die Propheten waren die Menschen, die die anderen zurückriefen an das Herz Gottes. Ja? Die sagten, kommt, ihr gehört nicht irgendwo hin, ihr gehört an das Herz Gottes. Die auch diesen ganzen frommen Trott angriffen und alles das angriffen, was nicht mehr lebendig war. Diese Menschen, diese Propheten waren voller Leidenschaft. Und die beiden größten Vertreter dieser beiden Strömungen, nämlich Mose und Elia, begegnen jetzt Jesus auf einem Berg. Und Berge haben in der Bibel immer eine buchstäblich herausgehobene Bedeutung. Mose und Elia hatten nämlich auch starke geistliche Erfahrungen auf einem Berg gemacht. Und die wollen wir uns noch mal kurz anschauen. Im 2. Mose 33 wird berichtet, wie Mose auf dem Berg Sinai ist. Und Gott folgendes bittet, ich lese das einmal, 2. Mose. lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr sagte, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken. Bis ich vorüber bin, dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht aber kann niemand sehen. Was so schön ist an diesem Text, Mose hat Sehnsucht nach Gott. Er möchte mehr von Gott sehen und erfahren. Lass mich dein Angesicht, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ja, aber das geht nur begrenzt. Ich danke dir für deinen Hunger nach mir selbst, aber ich werde an dir vorbeiziehen und dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir von hinten hinterher schauen. Okay, schauen wir uns Elia an. 1. Könige 19 auf dem Berg Horeb. Dort heißt es, und der Herr sprach zu Elia, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanfter, leiser Hauch. Als Elia es hörte, verhüllte er sein Gesicht in den Mantel. In Klammern, denn er wusste, Gott ist da. Ja? Ein sanfter, leiser Hauch. Und das begegnet jemandem, der Elia ist. Das ist so ein Anpackertyp, ein Angreifer. Ja? Ein sanfter, leiser Hauch. Und diese zwei Menschen kommen jetzt wieder zum Vorschein in einem späteren Zeitfenster und begegnen Jesus. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Einige Ausleger haben eine Antwort und ich muss gestehen, sie ist etwas theologisch. Ich will sie aber mit euch teilen, weil sie deutlich macht, wie Jesus ist. Die Begegnungen, sagen die Ausleger, die die beiden mit Gott auf ihren Bergen im Sinai, auf dem Sinai und auf dem Horeb hatten, die werden nochmal Thema, als sie Jesus treffen. Und jetzt treffen sie Jesus. Und das, was sie jetzt an Jesus sehen, lässt sie unmittelbar wissen, dass Gott da ist. Ja? Dieses leuchtende Angesicht, das so hell leuchtet wie die Sonne, diese Gestalt, die voller Lichtglanz ist. Sie sind wieder mit Gott auf einem Berg. Elia und Mose sind wieder mit Gott auf einem Berg. Und jetzt will ich fragen, wie war es bei Mose, der für das Gesetz steht? Er durfte nur den Rücken von Gott sehen. Und jetzt will ich fragen, bleibt es hier in der Begegnung mit Jesus dabei, dass er nur den Rücken von Gott sehen durfte? Nein. In Jesus strahlt Gott ihm entgegen, in seinem Angesicht. Er durfte Gott sogar in die Augen schauen, ohne vor Angst vergehen zu müssen. Manche meinen ja, und ich war vielleicht selbst lange Zeit davon überzeugt, dass Gott sein wahres Gesicht in den Geboten zeigt. Ja? Da kann man ihn glasklar erkennen. Ich bin mir aber je länger, je mehr unsicher geworden. Denn in seinen Geboten zeigt sich Gott nur indirekt. Es lässt eine Ahnung gewinnen, wie sein Wesen ist. Gut, vertrauenswürdig, sicher. Aber wir sehen darin nur seinen Rücken. Wir sehen ihn irgendwie nur indirekt. Aber in Jesus sehen wir ihn von vorn und mit seinem leuchtenden Angesicht. Und wenn du dich selbst fragst, wen du eigentlich in Gott sehen solltest, dann kann dir Jesus hier auf dem Berg Tabor helfen, weil Gott wendet sich nicht von dir ab. Er zeigt dir nicht die kalte Schulter und gar nicht erst den Rücken, sondern er wendet sich mit seinem Angesicht dir zu und zeigt dir, wie er ist, nämlich, dass du vor ihm keine Angst haben brauchst. Jetzt möchte ich fragen, und wie war es bei Elia? Im Alten Testament ist das Erdbeben, das Feuer und der Sturm immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und Elia erlebt diese ganzen Phänomene und denkt, Gott kommt. Und Gott war nicht drin, bis er von diesem sanften Säuseln, von diesem leisen Hauch berührt wird und merkt, jetzt kommt Gott zu mir. Und so war es auch bei Jesus. Menschen haben sich von diesem sanften, leisen Jesus berühren lassen. Sie gingen nicht vor ihm in Deckung, als wäre da eine Naturkatastrophe gerade im Kommen oder sonst irgendwas Erschreckendes. Sie gingen vor Jesus nicht in Deckung, sondern sie kamen aus ihrer Deckung heraus. Sie wussten, da ist jemand, ich kann ihm vertrauen und ich bin, wenn ich ihm begegne, Gott irgendwie näher. Und das fühlt sich gut an. Sie merkten, das Herz Gottes steht mir offen, wenn ich diesem Jesus begegne. Jetzt müssen wir fragen, ja, bleibt denn da noch genug Respekt für Gott und seine Heiligkeit, wenn das alles so leise und sanft und überhaupt ist? Aber als Elia das leise Säuseln wahrnahm, da verdeckte er sein Angesicht, weil er merkte, und das sind Erfahrungen, die ich von mir selbst kenne, wenn Gott mit seiner Heiligkeit kommt, dann fühlen wir uns von so viel Heiligkeit fast beschämt, weil wir merken, passt das zu mir? Und Gott sagt, wenn ich zu dir will, dann soll das jetzt so sein. Und manchmal wissen wir nicht mehr, wen wir in Gott eigentlich noch erkennen sollen. Ist es der mit dem abgewandten Rücken? Ist es der, der uns Erfahrungen ins Leben reinschickt, die wie Bomben sind, alles erschüttern? Und wenn du dir darüber nicht mehr im Klaren bist, wen du in Gott sehen sollst, dann empfehle ich dir, auf Jesus zu schauen. Und in ihm dieses Leuchtende, dir entgegenleuchtende, dieses freundliche Angesicht Gottes zu sehen. Jesus hat nämlich bewusst, ganz bewusst, auf alle äußerlichen Machterscheinungen verzichtet. Das hat ihn sehr verwechselbar gemacht oder für manche sogar, riskierte für manche sogar unerkannt zu bleiben, aber er wollte nicht in die Flucht schlagen, sondern Menschen aus der Deckung herauslocken. Und das sind Blicke und Berührungen, die auch dir gelten. Sanfte, freundliche Begegnungen, die dir entgegenkommen. Also es war dieser kleine theologische Exkurs jetzt, ja, was die Ausleger uns sagen wollen. Gott nicht indirekt, nicht der Rücken, sondern das Angesicht und nicht der gewaltige, krachende Gott, sondern der sanfte, Mose und Elia. Ein zweiter Gedanke, Lichtungen im Alltag, Momente neuer Gewissheit. Und dieser Punkt, der ist mir auch persönlich wichtig geworden, vielleicht auch in der Zeit, durch die wir hier gemeinsam gehen. Was Jesus hier erlebt auf diesem Berg Tabor, das war für ihn persönlich auch wichtig. Das war nicht nur so, sollen noch mal alle verstehen, wer ich wirklich bin. Es war für ihn persönlich wichtig, weil er selbst auf dem Weg nach Jerusalem diese Momente der inneren Ausrichtung brauchte, wo er es nötig hatte, für ein paar kurze Momente auf einer sonnigen Lichtung zu stehen. Ja, auf einer sonnigen Lichtung zu stehen und sich nicht immer durch diesen Dschungel durchschlagen zu müssen. Er hatte jetzt quasi einen Rastplatz nötig, wo er einfach stillstehen konnte, eine Auszeit. Und dort oben findet er dann auch diese Momente der neuen Gewissheit. Wir erfahren beim Evangelisten Lukas, dass Mose und auch Elia mit ihm darüber sprechen, dass er gerade dabei ist, den Auftrag seines Vaters zu erfüllen. Und sie machen ihm also Mut. Ja, sie stärken ihn, diesen Auftrag weiter anzunehmen und diesen Weg weiterzugehen. Sie wollen ihm beistehen, sie wollen ihm wortwörtlich beistehen. Und auch mit ihrer Hilfe sollte sich Jesus sortieren. Eine Lichtung im Dschungel, ja, um diesen Gedanken der Hingabe zu und es würde für ihn Lebenshingabe werden, um diesen Gedanken der Hingabe zu fixieren. Und dann kommt die Metamorphose. Jesus verwandelt sich. Ich finde das so gut, weil Gott ihn in diesem Moment das spüren, schmecken und erfahren lässt, was er schon immer war und was er wieder sein würde. Ja? Voller Licht, voller Klarheit. Er schenkt ihm einen Moment der Ewigkeit dort oben. Und Jesus spürt seine wahre Herkunft, seine eigentliche Identität. Und dann sagt Gott: Komm, Jesus. Mein lieber Sohn, spanne deine Flügel aus. Und er tut es. Er war an einem kritischen Punkt, du weißt es, er war an einem kritischen Punkt. Er würde kurze Zeit später beten: Vater, gibt es nicht einen anderen Weg? Ja? Er spürt das ja schon alles. Und nicht nur Mose und Elia stärken Jesus jetzt. Dein Vater kommt auf ihn zu wie mit einer Umarmung und sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Das hat er nur ein paar Mal, also ganz wenige Male gesagt, immer dann, wenn Jesus es brauchte. Und ich sage mir und ich sage auch dir, wenn Jesus diese Worte brauchte, Ermutigung auf dem Weg, du auch. Du auch. Und wir brauchen auch diese Lichtungen im Dschungel. Diese Momente, wo wir keine Verpflichtung spüren, sondern einfach stillstehen dürfen, um Momente neuer innerer Gewissheit zu fassen. Wir brauchen Unterbrechungen. Ich habe das erst vor, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, wann auch immer das war, ich habe mich einen Tag rausgenommen. Ja? Und ich bin davon überzeugt, es gibt kein geistliches Leben ohne Unterbrechungen. Ja? Wir denken ja, ununterbrochen geistliches Leben. Nein, es gibt kein geistliches Leben ohne Unterbrechungen, wenn du nicht aufhörst mit dem, was du sonst immer machst. Und Jesus macht es hier. Und er wird eingetaucht in Momente der Ewigkeit. Und die versuche ich mir auch immer wieder zu nehmen. Und ich kann sagen, das sind nicht immer die spektakulären Erfahrungen, ja, so wie auf dem Berg und plötzlich leuchtet alles. Aber danach leuchtet mir vielleicht manches wieder mehr ein. Wenn ich diese Impulse der Liebe aufnehme, wenn ich diese Worte wieder höre und sie nicht nur theologisch verarbeite, sondern sie in mein Herz fallen lasse, Worte, die mich umarmen. Wenn ich diese Signale der Liebe Gottes nicht übersehe und überhöre. Und manchmal ist dazu ein Kraftakt nötig, ja? So wie Jesus auf den Berg zu gehen, ist ja auch ein gewisser Kraftakt. Ne? Und Pflichten loszulassen und sich Unterbrechungen zu gestatten, das muss man auch erstmal hinkriegen, das ist auch ein gewisser Kraftakt. Aber es gibt kein geistliches Leben ohne Unterbrechungen. Für mich nicht, für dich nicht, für Jesus nicht. Und als ich dann auf diesem Berg die Ereignisse überschlagen, ja, und die Jünger sind ja dabei und die kriegen das ja alles gar nicht mehr gewechselt, was da so gerade gesagt und passiert, da fallen sie dann zu Boden und sind überwältigt. Und dann kommt Jesus. Und dann gibt es diesen unglaublich schönen Satz. Und sie blickten auf und sahen niemand mehr außer Jesus. Das finde ich so schön. Am Ende möchte Gott nur, dass wir Jesus sehen. Darum geht's. Am Ende möchte Gott nur, dass wir Jesus sehen. Wenn unser Glaube keine Richtung mehr hat oder deine Hoffnung keinen Halt mehr findet, wenn du nicht mehr weißt, ob das noch dein Leben ist und was du alles daraus gemacht hast. Oder wenn du das Gefühl hast, du kannst der Heiligkeit Gottes nicht mehr standhalten und kannst jetzt eigentlich nur noch zusammenbrechen, dann wird Jesus da sein und er wird dir voller Verständnis und mit Sanftheit seine Hand auflegen. Und wenn alles ausgeglüht ist, was bis dahin unsere Hoffnung gewesen ist, dann wird Jesus für dich leuchten. Dann bleibt er bei dir. Und das soll der letzte und der schönste Satz dieser Predigt sein. Und sie blickten auf und sahen niemand mehr außer Jesus.